Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Korintherknabberei, meinem Podcast zu den Korintherbriefen des Apostels Paulus. Heute die 12. Folge. Mir ist in den letzten Wochen beim Nachdenken sowohl über den ersten Korintherbrief als auch über die Kirche oder die Kirchen wieder mal ganz deutlich geworden, dass Paulus hier nicht an einzelne Personen schreibt, sondern an eine Gemeinde. Natürlich besteht diese Gemeinde aus Individuen, aus ganz unterschiedlichen, und immer wieder spricht er von Einzelpersonen, klar. Aber letztlich hat er die Gemeinde als Ganze im Blick, er redet sie an und er dankt am Anfang Gott nicht für einzelne Personen, sondern für die Gemeinde. Im letzten Kapitel gibt es, wie ganz oft bei ihm, eine Flut von Grüßen, auch als Signal, dass das Christentum eben ein Gemeinschaftsding ist und dass zwar einzelne Personen darin unterwegs sind, dass sie aber miteinander verknüpft sind und sei es auch über Grüße in Paulusbriefen. Ich habe in den letzten Tagen einen Artikel aus der NZZ gelesen mit dem Titel »Jesus oder Paulus? Die Kirchen müssen sich entscheiden«. Der Autor Josef Hochstrasser, ein erst katholischer, dann reformierter Pfarrer, baut darin eine Alternative auf zwischen dem, in Anführungszeichen, also als Zitat, Jesus, der arme Wanderprediger aus Nazareth, und dem, Zitat, gerissenen PR-Mann Paulus. Beides gleichzeitig könne die Kirche nicht haben und es scheint so ein bisschen durch, dass mit dem Paulus, das war ein Fehler, der hat das alles verdorben, wenn wir nur bei Jesus Christus geblieben wären, dann wäre alles wunderbar. Ich setze dagegen, weil der Artikel hat mich geärgert. Wenn wir nur Jesus gehabt hätten und keine Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie aus dieser Botschaft eine Gemeinschaft bauen, in der diese Botschaft gelebt werden kann, dann gäbe es heute die Kirche nicht. Weil ich kann gut mit der Charakterisierung von Jesus mitgehen, eben als armer Wanderprediger aus Nazareth, der das Reich Gottes gepredigt hat und der ganz entschieden auf der Seite der Unterdrückten und Ausgestoßenen war. Alles gut, ganz gar kein Problem. Aber ich kann nicht mitgehen in seiner Schilderung von Paulus, so einem obrigkeitshörigen, glatten Werbefachmann, der ein Produkt fördern wollte und letztlich ging es ihm dabei nur um sich selbst und so hat er halt das Ganze kaputt gemacht und hat die Kirche entstehen lassen, die jetzt irgendwie an ihr Ende gekommen ist. Okay, könnte man auch sagen, ja, warum hat das dann so lange funktioniert? Aber das ist gar nicht der Punkt, den ich machen will, denn ich glaube, dass er da Paulus grandios missversteht. Und ich weiß gar nicht, wann er zum letzten Mal den ersten oder vor allem den ersten, aber auch den zweiten Korintherbrief gelesen hat. Er zitiert einmal aus dem Römerbrief, wo Paulus tatsächlich sagt, man soll sich den Obrigkeiten unterordnen, aber ähnliche Zitate sind auch von Jesus überliefert. Insofern finde ich das kein gutes Argument. Und vor allem verkennt er völlig, dass es Paulus ganz radikal um benachteiligte Menschen ging. Er ermahnt die reichen Menschen darauf zu achten, dass die anderen nicht benachteiligt sind. Und es ist ihm ganz wichtig, dass alle Schichten in seiner Gemeinde vertreten sind, die Armen, aber eben auch die Reichen. Und ja, wenn man ehrlich ist, ist das genau das, was Jesus auch gesagt hat. Jesus hat, klar, da gibt es diese Worte von dem Reichen und dem Nadelöhr, aber an anderer Stelle gehören selbstverständlich reiche Menschen zu seiner Anhängerschaft. Und das ist völlig unproblematisch. Insofern sehe ich diese Alternative nicht und vor allem finde ich es erst, schmerzt mich sehr, weil ich glaube, dadurch, wenn man Paulus einfach so in die Tonne kloppt, dass da einiges verloren geht. Ich glaube, wir brauchen beides, Jesus und Paulus, obwohl Paulus, wenn man ihn gefragt hätte, hätte er sicher gesagt, auf mich könnt ihr verzichten, aber auf Jesus könnt ihr nicht verzichten. Also, zurück zu Paulus. Der ist ganz sicher nicht der Egomane, als der er in dem Artikel geschildert wird, sondern er ist ein Gemeindedenker. Und er nimmt sich als solcher ganz zurück und stellt sich einerseits in den Dienst Gottes und andererseits in den Dienst der Gemeinschaft. Und das Spannende ist, dass wir zwischen den Zeilen auch rauslesen, dass diese Haltung Paulus ganz sicher nicht in die Wiege gelegt wurde. Vielleicht ist das das, was in diesem Artikel auch aufscheint, so dieses Gespür, dass Paulus eigentlich schon ein ganz selbstbewusster und vielleicht auch egozentrischer Mensch ist und dass er das völlig zurückstellt. Na, nicht völlig, manchmal scheint es durch, aber dass er das in den Dienst der Gemeinschaft stellt, den Dienst der Gemeinde. Das äußert sich dann darin, dass er sich der Gemeinde entgegen oder gegenüberstellt und gleich mal denen, die auf seiner Seite sind, die ihn gegen Anfeindungen verteidigen wollen, die Reihen schließen, den ruft er zu: Es geht nicht um mich. Nicht ich bin für euch auferstanden, sondern Christus. Und das ist was völlig anderes, als was dieser Artikel sagen will. Paulus sagt dagegen: Es geht nicht um mich. Es geht um euch als Gemeinde. Und fast alles, was er an theologischen Argumenten auffährt, zielt, das sagte ich schon, nicht auf das Individuum, sondern beschreibt Gemeinde, wie sie sein sollte. Und das zeigt sich vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber doch auch in den nächsten Versen. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 19 bis 25 wieder nach der Basisbibel. Denn in der Heiligen Schrift steht: Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es eine reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Okay, hier ist jetzt erstmal von Gott die Rede, nicht so sehr von der Gemeinde, aber eben davon, wie Gott in der Gemeinde zur Sprache kommt oder wie er wahrgenommen wird. Und dann ist die Rede von der Weisheit Gottes. Offenbar hat die Weisheit nicht ausgereicht, die Weisheit Gottes nicht ausgereicht, weil sie mit der Weisheit der Menschen nicht kompatibel war. Und dann Gottes Umschwenken. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Das muss man erstmal verdauen. Die rettende Botschaft ist in den Augen der Welt, in unseren Augen also auch, dumm, unsinnig, skandalös. Das ist eine harte Botschaft für uns als christliche Gemeinschaften, die wir doch akzeptiert, wertgeschätzt, zugespitzt, liebgehabt werden wollen. Die wir versuchen, in Befragungen die Stimmung und die Sehnsüchte der Menschen zu ermitteln, um passgenau darauf reagieren zu können. Kundenorientierung, Bedarfsorientierung ist hier erstmal nichts dagegen zu sagen, aber wie verträgt sich das mit dem, was hier Paulus sagt? Oder, um hinzuzufügen, wie verträgt sich das mit dem, was Jesus an anderer Stelle sagt? Aber wir sind hier ja bei Paulus. Wie verträgt sich Paulus damit, dass wir, zugespitzt gesagt, viel unternehmen, um unsere Haut oder zumindest die Haut der Kirche zu retten. Die Haut so zu ändern, zurechtzuruckeln, zu renovieren, reformieren, dass sie wieder passt. Und Paulus sagt dagegen: Das, was ihr euch gegenseitig und was ihr anderen erzählt, das ist gerade nicht anschlussfähig. Dafür werdet ihr nicht unbedingt lieb gehabt, sondern das klingt wie Unfug. Aber wir wollen nicht wie Unfug klingen. Wie passt das zusammen? Wir können uns auch nicht damit herausreden, dass wir ja weder Juden noch Griechen sind. Diese Bezeichnungen Juden und Griechen umfassen hier alle Menschen. Diejenigen, die im jüdischen Glauben leben und darin aufgewachsen sind, sich darin zu Hause fühlen, und diejenigen, die das nicht tun, also umfasst letztlich alle Menschen, auf die man so kommen könnte. Und weil die christliche Botschaft aus dem Judentum kommt, haben Menschen jüdischen Glaubens dazu natürlich eine andere Beziehung als der Rest der Welt. Aber in beiden Fällen, sagt Paulus, ist die Beziehung schwierig. Paulus sagt aber auch nicht, die Botschaft ist völlig unverständlich und gegen jeglichen menschlichen Verstand. Später in seinem Brief wird er sich dagegen wenden, dass Mitglieder der Gemeinde in Zungen reden, also mit lallenden Lauten, die keine verständliche Botschaft transportieren. Die müssten sozusagen, so Paulus, übersetzt werden. Und ja, seine Botschaft hat schon eine innere Logik, aber eben nicht die vorherrschende Logik der Welt. Und offenbar ist diese Botschaft, schwenkt diese Botschaft über vom Unverständlichsein zum Verständlichsein, wenn etwas Besonderes dazukommt, ein Schlüssel. Dazu später. Wir sind nun nicht die Gemeinde in Korinth und wir können auch nicht in Griechen und Juden eingeteilt werden. So fein säuberlich. Wir haben andere Unterteilungen, Gruppierungen und Schubladen und ich behaupte einfach mal, dann gilt die Behauptung des Paulus immer noch, dass auch mit diesen Schubladenunterteilungen die Botschaft, die er verkündet, erstmal nicht kompatibel ist. Zurück zur Gemeinde des Paulus. Da gab es offenbar die, die Beweise wollten und die, die Weisheit wollten. Und das lässt sich eigentlich mühelos auf uns übertragen. Natürlich wäre es schön, wenn es Beweise für den Glauben gäbe. Beweise, dass Gott da ist und auf uns aufpasst, dass er Macht hat, dass er eingreift und endlich mal alles zum Besseren wendet. Wenn ich in die Welt schauen könnte, wäre das schön und sagen, ja, es gibt Gott. Das kann gar nicht anders sein, das ist unwiderlegbar bewiesen. Ja, aber hier Paulus sagt, nö, Quatsch, geht nicht. Und Weisheit. Ja, es hätte auch was, Gott in ein logisches System zu bringen, weil Gott dadurch berechenbar wäre. Das funktioniert beides schon im alltäglichen Leben nur bedingt mit der Weisheit und mit den Beweisen. Sie sind auf der einen Seite natürlich unverzichtbar. Wir brauchen Wissenschaft. Ohne sie hätten wir unseren Wohlstand nicht und wir wüssten nicht, dass uns der Klimawandel droht und was wir dagegen tun können. Und auf der anderen Seite können wir Menschen nicht ins Gefängnis werfen, ohne dass es Beweise für ihre Schuld gibt. Wir kommen ohne Beweise und ohne Weisheit in unserem täglichen Leben nicht aus. Trotzdem hat beides seine Grenzen. Und gerade dann, wenn es wichtig wird, in Beziehungen. In dem, was unser Leben doch wirklich ausmacht und lebenswert macht. In diesen Beziehungen ist das Wesentliche nicht beweisbar. Ich kann von meinem geliebten Menschen keinen Beweis seiner Liebe verlangen. Wie soll das funktionieren? Und wir Menschen sind keine logischen Maschinen, auch wenn es vielleicht manchmal entlastend wäre, aber wir wären dann keine Menschen mehr. Und dann ist es eben auch bei Gott so. Gerade in Krisen brauche ich von Gott das, was nicht beweisbar und logisch ist. Eine Lebenskrise kann Gott nicht beweisen. Und da komme ich mit rationalem Glauben nicht weiter, denn die Lebenskrise scheint ja gerade ein Beweis gegen Gott zu sein, dass er da ist, dass er auf mich aufpasst. Da kriege ich keine Beweise. Erst wenn die Lebenskrise irgendwie wieder aufgelöst ist, könnte ich das als Beweis deuten. Aber wenn ich mittendrin bin, wenn es mir richtig dreckig geht, dann habe ich keinen Beweis. Da muss ich glauben, da muss ich vertrauen, dass Gott da ist, auch wenn es irgendwie alles dagegen spricht. Und das ist dann gegen den Augenschein, gegen die Vernunft. Ja, wir Menschen hätten vielleicht gerne einen Gott, der sich beweisen ließe, der logisch wäre, aber ich glaube, wenn wir ihn hätten, dann würde er nicht ausreichen. Aber gut, was machen wir nun? Paulus wendet sich, wie gesagt, gerade auch gegen eine Religion, die unverständlich und unlogisch ist. Und ich sagte vorher schon, das Entscheidende ist ein Schlüssel, der das, was irgendwie unverständlich erscheint, dann plötzlich in eine ganz neue innere Logik bringt. Und für Paulus ist dieser Schlüssel sozusagen der Weg, um den Code zu knacken, das ist das Kreuz. Das Kreuz und untrennbar damit verbunden die Auferstehung. Aber hier geht es erstmal um das Kreuz. Gerade das, was Paulus sagt, das ist in den Augen der Welt ein Ärgernis, ein Schwachsinn, ein Unsinn. Gerade das ist der Schlüssel, um das, was Gott tut, eher verständlich und logisch zu machen. Das ergibt sich dann daraus, wenn man sozusagen dieses Kreuz in den Mittelpunkt stellt und an das Kreuz glaubt. Daran glaubt, dass Gott sich selbst hat töten lassen, weil er uns gerade dann nahe sein wollte, wenn es eben keine Beweise gibt. So wie dieser Jesus dann am Kreuz hängt und schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist überhaupt nicht logisch. Da ist nichts von Beweis. Aber es ist das, was irgendwie eindringt oder zumindest eindringen kann in unsere eigene dreckige Realität, wenn es keine Beweise gibt, wenn es keine logische Gottesvorstellung gibt, weil dann plötzlich auf eine ganz emotionale und existenzielle Weise klar wird, dieser Gott ist da am Kreuz Und dann eben mit der Auferstehung auch sowas, wofür es keine Beweise gibt, was irgendwie nicht logisch ist. Also insofern ist das Kreuz der Code zum Zusammenleben in einer Gemeinschaft und soll das Zusammenleben leiten. Aber ist das nicht wieder leichtsinnig, sich auf so etwas scheinbar Widergöttliches wie das Kreuz einzulassen? Warum sollten wir das tun? Eben deshalb, weil das Ganze Sinn ergibt, wenn wir das Kreuz in die Gleichung einsetzen, und auf der anderen Seite, weil das Kreuz unseren Blick auf die Welt heilsam verändert. Und weil offenbar die Menschen in Korinth gerade durch dieses sinnlose, unsinnige, skandalöse Kreuz sich gerettet und gehalten gefühlt haben. Und das galt gerade für die, und hier ist wieder Widerspruch gegen diesen Artikel, das galt eben nicht für die Elite, die sozusagen sowieso eine wohlgeordnete Welt hatten, in der sie irgendwie auch das Gefühl hatten, ja, mir geht's gut, Gottes Beweis. Nein, dieser Schlüssel des Kreuzes ist gerade für die, denen es dreckig ging, die durch das Raster gefallen sind, die eben nach den Maßstäben der Welt die Loser waren. Eben die haben offenbar in diesem Kreuz den Schlüssel gefunden, um ihrem Leben einen Sinn zu geben und dann in eine Gemeinschaft reinzugehen, die auch nach diesem Schlüssel gelebt hat, sodass sie plötzlich einen ganz anderen Stellenwert hatten. In den Augen der Welt waren die nämlich auch die Unlogischen, die irgendwie nicht dazugehörten, für die es keine Erklärung gab, die man am besten ausstoßen wollte. Und hier hatten sie plötzlich einen Platz, weil dieser Schlüssel ganz besonders für sie galt. Und darum soll es dann auch in den nächsten Folgen gehen. Denn Paulus schreibt es nicht weiter von theologischen Systemen, sondern von einem ganz praktischen Glauben und gerade von den Menschen, die dadurch Halt gewonnen haben, die in dem Kreuz einen Schlüssel für ihre Existenz gesehen haben. Bis dahin, alles Gute. Bleibt behütet und gesegnet.